Zuerst zwei negative Vorgeschichten, danach das endgültige Happy End. Ich weiß nicht, wer Benny Hinn kennt. Benny Hinn ist einer der berühmtesten Wohlstands- und Heilungsevangelisten. Karl-Heinz lacht. Ja, der Berüchtigte auch, ja. Der Neffe des weltberühmten Wohlstandsheilungsevangelisten Ben Hinn war mittendrin in einem der mächtigsten Familienclans von Predigern des Gesundheitsevangeliums. Ben Hinns Vermögen wird auf 60 Millionen geschätzt. Kosti Hinn, der Neffe von ihm, fand eine Stelle bei Benny Hinn. Er wurde auf den Reisen zu seinem persönlichen Assistenten und wirkte bei Heilungsgottesdiensten mit. Der Luxus sei enorm gewesen. Du kannst jetzt mal eines der Fotos zeigen von Benny Hinn. Als Kostis Glaube sich vertiefte, mehrten sich seine Fragen zur Lehre des Wohlstandsevangeliums. Er stieg aus, verließ das Imperium Benny Hinn und deckte auf. Das sind so ein paar Fotos von Benny Hinns Heilungs-Crusades oder Kampagnen oder Evangelisationen, wo dann die Leute richtig mit dem Evangelium platt gemacht werden. Jetzt kannst du wieder schließen und keine Fotos mehr. Kosti Hinn, also sein Neffe, stieg aus und er schreibt unter anderem: Wenig später erhielt ich die Einladung, eine Gemeinde in Kalifornien mitzugründen. Einer meiner ersten Predigten sollte über Johannes Kapitel 5 gehen, die Heilung am Teich Bethesda. Der Text beschreibt, wie Jesus einen Mann aus der Menge heilte, der keine Ahnung von Jesus hatte. Das zerstörte drei tiefe Überzeugungen von mir. Es ist nicht immer Gottes Wille zu heilen. Jesus heilte nur einen Mann aus der ganzen Menge. Heilt Gott nicht nur Menschen, die genügend Glauben haben? Nein, denn dieser Gelähmte wusste noch nicht einmal, wer Jesus war. Braucht man nicht einen gesalbten Heiler, besondere Musik und eine Geldspende, um geheilt zu werden? Nein, Jesus heilte ihn in dem Moment durch einen einzigen Befehl. Er schreibt weiter: Ich weinte bitterlich darüber, dass ich Teil eines so habgierigen, manipulativen Dienstes gewesen war und dass mein Leben voller falscher Lehren und Überzeugungen war. Und ich dankte Gott für sein Erbarmen und seine Gnade durch Jesus Christus. Meine Augen wurden komplett geöffnet. Er hat ein spannendes und erschreckendes Buch geschrieben, das ich euch empfehlen kann: Gott, Geld und Gier. Wer es haben möchte oder nicht woanders bekommt, kann gerne bei mir bestellen. Meine zweite Geschichte findet ihr auch in einem Buch, was ich euch auch empfehlen kann. Das habe ich selbst geschrieben. Das heißt: Lache und die Welt lacht mit dir, schnarche und du schläfst allein. Das klingt vordergründig humorvoll, sind aber auch ein paar Sachen drin, die zum Lachdenken nachdenken oder anregen. Schlamismus gegen Antischlamismus. Auf einer Konferenz für Urchristen begegnen sich zwei Männer. Wie sich in ihren Gesprächen herausstellt, waren sie beide blind gewesen und von Jesus sehend gemacht worden. Es ist doch großartig, berichtet der eine. Jesus nimmt Schlamm, legt ihn auf die blinden Augen, befiehlt sich zu waschen und dadurch verschwindet die Blindheit. Man kann nachher wirklich sehen. Schlamm? Fragt der andere verwundert. Jesus verwendet zur Heilung von Blindheit doch keinen Schlamm. Er spricht nur ein Wort und dann kann man sehen. Natürlich verwendet Jesus Schlamm. Nein, das ist doch ganz unmöglich. Er verwendet keinen Schlamm. Doch, das tut er. Nein, das tut er nicht. Die Diskussion erhitzt sich. Ich weiß es doch ganz genau. Ich war blind, Jesus sprach, sei sehend und jetzt sehe ich. Wenn Jesus bei deiner Heilung keinen Schlamm verwendet hat, dann kannst du gar nicht geheilt worden sein. Du bist immer noch blind. Du meinst nur, dass du sehen kannst. Weil du eine so grundlegende Glaubenslehre, den Schlamismus, verleugnest, will ich mit dir nichts mehr zu tun haben. Am Ende der Konferenz bilden sich jetzt zwei Denominationen, die Schlamisten und Antischlamisten. Ihre ganze Energie verwenden sie bei Versuchen, sich gegenseitig zu überzeugen. Dabei vergessen sie ganz, dass um sie herum viele Blinde auf Heilung warten. Schlamismus kontra Antischlamismus kann leicht zum Schlamassel werden. Jetzt die positive Nachricht. Es folgt eine biblische Geschichte, die sich überhaupt nicht dazu eignet, Hilfe zu finden, wie man mit Krankheit umgehen soll. Es gibt keinen Handlungshinweis. Sie hat nicht die Gegenwart im Blick, sondern die Zukunft und die Ewigkeit. Ich lese aus Markus 7, Abvers 31. Und als er wieder fortging aus dem Gebiet von Tyros, kam er durch Sidon an das Galiläische Meer, mitten in das Gebiet der 10 Städte. Und sie brachten zu ihm einen, der taub und stumm war, und baten ihn, dass er die Hand auf ihn legte. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und berührte seine Zunge mit Speichel und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm, Hephata, das heißt, tu dich auf. Und sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fessel seiner Zunge löste sich und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollten's niemanden sagen. Je mehr er es aber verbot, desto mehr breitete es sich aus. Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen, er hat alles wohlgemacht, die Tauben macht er hörend und die Sprachlosen redend. Jesus befindet sich auf einer Reise. Die Erzählung beginnt mit einer Beschreibung der Reiseroute. Und wenn ihr die Ortsangaben auf der Landkarte nachguckt, werdet ihr feststellen, entweder macht Jesus einen riesen Umweg oder der Evangelist Markus kennt sich in der Geografie Palästinas nicht besonders gut aus. Im Einzelnen scheint es auch auf die Ortsangabe gar nicht so weit anzukommen. Nur das Ziel, wo die Wanderung hinführt, könnte wichtig sein, das Gebiet der 10 Städte. Es liegt im Ostjordanland. Dort war Jesus schon einmal und hat ein spektakuläres Wunder getan. Warum er zurückfährt, wissen wir nicht. Darauf scheint es ebenfalls nicht anzukommen. Die Einheimischen können sich aber an Jesus und seine Taten erinnern. Deshalb bringen sie einen Hilfsbedürftigen zu ihm. Interessant ist, dass die Bewohner der 10 Städte Heiden sind, also keine Juden. Trotzdem erwarten sie von dem Juden Jesu, dass er den Taubstummen heilt. Was Jesus tut, bekommen die Leute nicht mit. Er führt den Taubstummen nämlich fort. Hier steht, und er nahm ihn aus der Menge beiseite. Es ist erstaunlich, wie er sich um diesen einzelnen Behindert kümmert und sich ganz und gar ihm zuwendet, mit ungeteilter Aufmerksamkeit. Zunächst nimmt er ihn aus der Menge beiseite, er will dadurch ohne Worte zu verstehen geben, du bist jetzt gemeint, ich bin jetzt ganz für dich da, die anderen sollen mich nicht ablenken. Vielleicht hat er ihm auch liebevoll die Arme um die Schulter gelegt und ihn an eine ruhige Stelle geführt, wo nicht so viel neugierige Augenpaare auf ihn gerichtet sind. Was dann passiert, ist seltsam. Die Wundererzählungen, von denen das Markus-Evangelium zuvor erzählt hat, die Wunderheilungen, klangen so, als fielen sie Jesus ganz leicht. Oft genügt ein einziger Satz, ein bloßer Befehl und der Kranke war gesund. Bei dem Taubstummen dagegen muss sich Jesus etwas mehr anstrengen. Er legt ihm nicht die Hand auf, wie von seinen Freunden gewünscht, sondern legt ihm die Finger in die Ohren und berührt seine Zunge mit Speichel. Das ist kein Hokuspokus, das ist Zeichensprache. So sagt Jesus, der nichts hören kann, ich handle jetzt an dir, ich mache jetzt deine Ohren und deinen Mund gesund. Dann sieht Jesus auf zum Himmel, berührte seine Zunge mit Speichel und sah auf zum Himmel. Das ist immer noch Zeichensprache. Wie bei der Speisung der 5000. Ihr erinnert euch an die Predigt vor 3 oder 4 Wochen. Er blickte nicht auf zum Mangel, die 5 Brote und 2 Fische und die 5000 Leute. Er blickte auch hier nicht auf zur Krankheit, nicht den Kranken an, sondern er blickte auf zum Himmel. Er sah auf zum Himmel. Damit sagt er dem Taubstummen, die Hilfe der Heilung kommt von oben, von meinem und deinem Vater. Wenn du jetzt wieder gesund wirst, dann ist das Gottes Werk nicht das Werk fragwürdiger Kräfte oder Geister. Hier steht, Jesus blickte auf zum Himmel und seufzte. Der arme Kerl tut ihm leid. Wenn Jesus heilt, dann bleibt er nicht cool und sachlich, dann ist er nicht einfach sein übernatürlicher medizinischer Job. Jesus seufzt über das Leid, über die Last, der Behinderte bis zu diesem Tag herumschleppen musste. Und dann spricht er das lösende Wort Hephata. Gibt es ja bei uns auch die Anstalten oder das Haus Hephata. Und dann spricht er das lösende Wort Beistand. Er bittet um Beistand von oben. Hephata, das ist aramäisch. Doch der Evangelist Markus kommt uns zur Hilfe und übersetzt gleich, was Jesus dem Taubstummen befiehlt. Hephata heißt, tu dich auf, steht hier. Und damit ist die Behandlung abgeschlossen. Von dem Taubstummen erfahren wir bisher nicht viel. Wir erfahren auch jetzt nicht viel von ihm. Das ist seltsam. Dass der Kranke nicht selber zu Jesus geht und um Hilfe bittet, sondern zu ihm gebracht werden muss, hängt sicher mit seiner Krankheit zusammen. Als Taubstummer wird er von Jesus noch nie etwas gehört haben. Logisch. Hören gehört nicht zu seinem Alltag. Was Jesus mit ihm anstellt, lässt er widerstandslos über sich ergehen. Dann befiehlt ihm Jesus, tu dich auf. Auch das kann ein Gehörloser nicht hören, was er tun soll. Jesus spricht in die unsichtbare Welt. Markus fährt fort. Sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fessel seiner Zunge löste sich und er redete richtig. Das ist alles. Danach wird der Geheilte nicht mehr erwähnt. Dass er auf einmal richtig reden kann, ist wichtig, weil es beweist, dass der Kranke tatsächlich gesund geworden ist. Aber was er sagt, ob er sich bei Jesus bedankt oder Gott lobt, wie sich das bei einer anständigen Wundergeschichte gehört, bleibt offen. Interessant ist, dass öfters Gesunde Kranke zu Jesus bringen. Die Gesunden bringen die Kranken zu Jesus. Nicht die Kranken kommen zu Jesus, sondern die Gesunden bringen die Kranken zu Jesus. Auch hier. In Markus 2 wird ein Gelähmter von seinen Freunden durch das zerstörte Dach gebracht. Da kamen 4 Männer, die einen Gelähmten trugen, weil sie wegen der vielen Menschen nicht bis zu Jesus kommen konnten, deckten sie über ihn das Dach ab. Durch diese Öffnung ließen sie den Gelähmten auf seiner Trage hinunter. Als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten. Auch da kommt nicht der Gelähmte selbst, geht ja nicht, sondern er wird von anderen gebracht. Und Jesus sah den Glauben nicht des Gelähmten, sondern den Glauben der Träger. Auch hier in Markus 7 wird wieder von Leuten berichtet, die den Taubstummen zu Jesus gebracht haben. Von ihm haben wir schon gehört, dass sie Heiden waren, keine Juden. Trotzdem erwarten sie, dass Jesus den Taubstummen heilt. Das Wunder selbst erleben die Leute nicht mit. Es spielt sich ausschließlich zwischen Jesus und dem Kranken ab. Umso eifriger sprechen die anderen hinterher davon. Das ist wohl die seltsamste Erzählung. Als Jesus verbietet, über Sache zu reden, spricht sie sich erst recht herum. Im Markus-Evangelium passiert das häufig. Jesus möchte nicht, dass seine Wunder bekannt werden. Doch sie können gar nicht verborgen bleiben. Auch Markus selbst als Evangelist, der hier die Geschichte erzählt, hält sich nicht an die Worte, der schreibt sie sogar auf. Das ist noch schlimmer. Auch die Speisung der 5000 vor 4 Wochen endet mit einem Verbot. Ich zitiere das Ende. Als die Leute begriffen, was für ein Wunder Jesus getan hatte, riefen sie begeistert, das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll, so wie Moses angekündigt hat. Jesus merkte, dass die Leute kurz davor standen, ihn festzuhalten und zu ihrem König auszurufen. Deshalb zog er sich wieder auf die Berge zurück, er ganz allein. Erst als sie alles von Jesus erfahren haben, auch den Tod, auch die Kreuzigung und die Auferstehung, danach sollen sie alles weitersagen, vorher nicht. Es ist einfach, einem Staubsauger Vertreter zuzustimmen und begeistert zu sein, wenn er in meiner Bude meinen Dreck wegmacht, ne, und den Teppich reinigt. Das ist aber eine andere Sache, wenn er anschließend den Preis von dem Staubsauger erzählt. Es ist leicht, Jesus zu folgen, wenn er mich gesund macht und heil macht und 5000 Leute speist, aber es ist eine andere Sache, wenn er mir sagt, was das für einen Preis kostet, was das für eine Folge hat, wenn ich diesem Jesus folge. Stellen wir uns einen Moment vor, Markus plant, die Erzählung zu verfilmen und wendet sich mit dieser Idee an einen Filmproduzenten. Voraussichtlich hätte der Filmproduzent ein paar Verbesserungsvorschläge. Schon der Anfang von dem Film taugt eigentlich nicht für einen Film. Langweile die Leute bloß nicht mit irgendwelchen langweiligen Wegbeschreibungen. Das leuchtet Markus ein. In Geografie kennt er sich sowieso nicht so gut aus. Der Anfang des Films wird also geändert. Und soll Jesus wirklich so ein Zauberdoktor gewesen sein, fragt der Produzent weiter. Einer, der dem Kranken in die Ohren bohrt und ihm Spucke auf die Zunge schmiert. Das ist zu eklig, das kauft keiner ab, das muss geändert werden. Und dieser Taubstumme freut er sich nicht, als Jesus ihn heilt. Am besten, du erfindest einen ausführlichen Lebenslauf für ihn. Er ist ein ganz armer Teufel und danach der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt. So etwas gefällt dem Kinopublikum und vergiss nicht, eine Liebesgeschichte mit einzubauen. Markus verspricht, sein Möglichstes zu tun und das Ende, sagt der Filmproduzent, das Ende geht überhaupt nicht. Was denkt sich bloß Jesus dabei, dass das niemand erfahren soll, dass keiner darüber reden soll? Deshalb tut er doch Wunder, damit alle Leute merken, was für ein toller Kerl er ist. Spätestens jetzt hat Markus einige Einwände. Was der Filmproduzent von ihm verlangt, ist überhaupt nicht mehr seine Erzählung. Als Drehbuch eignet sich die Geschichte überhaupt nicht. Auf den Lebenslauf des Taubstummen kann man gut und gern verzichten. Man versteht auch so, dass er isoliert ist und benachteiligt sein muss. Ihm eine Liebesgeschichte anzudeuten, wäre es recht überflüssig. Es genügt, dass der Kranke am Ende hören und richtig reden kann. Vor allem aber glaubt Markus nicht, dass Jesus Wunder tut und dadurch populär werden möchte. Deswegen erzählt der Evangelist ja, dass Jesus den Taubstummen beiseite nimmt, bevor er ihn heilt, und dass er das Wunder geheim halten soll. Weil Jesus viel mehr ist als ein toller Kerl, der die ungewöhnlichsten Kunststücke kann. Nicht das Wunder ist die Hauptsache in der Erzählung, sondern wer Jesus wirklich ist und was er für uns bedeutet. Die Menschen im Gebiet der 10 Städte, da wo sich das Wunder ereignet, sie können doch das, was dort geschehen ist, nicht für sich behalten. Jesus hat ihnen zwar verboten, darüber zu reden, aber die meisten Menschen sind zu erschrocken und zu aufgeregt, um sich an das Verbot zu halten. Was sie von dem Wunder erzählen, fasst der Evangelist Markus im letzten Satz, der entscheidende Satz der Geschichte, zusammen. Er hat alles wohlgemacht. Die Tauben macht er hörend und die Sprachlosen redend. Das ist nicht einfach eine Kurzfassung der vorangegangenen Geschichte. Mit seinem letzten Satz wendet sich Markus auch an uns. Er erzählt, was das Erlebnis für uns bedeutet. Nicht das Wunder ist die Hauptsache. Das zeigt sich vor allem im letzten Satz des Zitat aus Jesaja. Das Heilungswunder ist ein Appetizer, ein Appetitanreger, ein Vorgeschmack auf die zukünftige Welt. Ein Zeichen. Bei Filmen gibt es so eine Kurzfassung, Werbeclip, ein Werbespot. Eine Kurzfassung, was irgendwann kommt. Im Englischen heißt das, glaube ich, Trailer. Ja, ich kenne mich damit nicht aus, ich gucke keine Filme. Ja gut, Trailer oder so. Okay. Die Heilung dieser Geschichte ist ein Hinweisschild auf die zukünftige Welt, auf die Ewigkeit. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob das was mit meinem Alter zu tun hat, aber so seit 10 Jahren freue ich mich auf die Ewigkeit. Vorher war Ewigkeit mir viel zu weit weg. Aber seit 10 Jahren, das heißt nicht, dass ich denke, oh, hoffentlich ist das Ganze endlich hier zu Ende. Aber ich freue mich auf die Ewigkeit, weil die Ewigkeit mir Motivation gibt, für das Heute. Ewigkeit ist für mich keine Flucht, sondern gibt eine Motivation und eine Stärkung für das Heute. Und das ist dieser Text hier. Jesaja 35, wo am Ende dieser eine Vers in der Heilungsgeschichte zitiert wird. Ich lese euch den Text ganz vor. Freuen wird sich die Wüste und das dürre Land wird jubeln. Die Steppe wird fröhlich singen und aufblühen wie ein Meer von Narzissen. In voller Blüte steht sie da und singt und jubelt vor Freude. Schön wie der Wald im Libanon soll sie werden, prächtig wie der Berg Karmel und fruchtbar wie die Scharonebene. Dann wird jeder die Herrlichkeit und Pracht des Herrn unseres Gottes sehen. Stärkt die kraftlosen Hände, lasst die zitternden Knie wieder fest werden. Sagt denen, die sich fürchten, fasst neuen Mut, habt keine Angst mehr, denn euer Gott ist bei euch. Jetzt wird er euren Feinden alles Unrecht vergelten, das sie euch angetan haben. Gott selbst kommt, um euch zu retten. Jetzt kommt das Zitat, was Markus mit dem Markus die Geschichte des Taubstummen endet. Dann werden die Augen der Blinden geöffnet und die Tauben können auf einmal hören. Gelähmte springen wie ein Hirsch und Stumme singen aus voller Kehle. In der Wüste brechen Quellen hervor, Bäche fließen durch die öde Steppe. Teiche entstehen, wo vorher heißer Wüstensand war. In der dürren Landschaft sprudelt Wasser aus dem Boden. Wo heute noch Schakale lagern, wachsen dann Gras, Binsen und Schilf. Eine Straße wird es dort geben, die man die Heilige Straße nennt. Kein unreiner Mensch wird sie betreten und kein Gottloser seinen Fuß darauf setzen, denn sie ist nur für Gottes Volk bestimmt. Kein Löwe liegt am Wegrand auf der Lauer, auch andere Raubtiere gibt es dort nicht. Nur die erlösten Menschen gehen auf dieser Straße. Alle, die der Herr befreit hat, werden jubelnd aus der Gefangenschaft zum Berg Zion zurückkehren. Dann sind Trauer und Sorge für immer vorbei. Glück und Frieden halten Einzug und die Freude hört niemals auf. Der Prophet Jesaja schildert, was wir von Gott zu erwarten haben. Wenn er uns aus allem Leid, aus aller Krankheit, aus allen Gefängnissen befreit, dann werden wir ganz viele Wunder sehen. Dann werden ganz viele Wunder geschehen, schreibt Jesaja. Nicht nur die Taubstummen und Stummen macht Gott, die Tauben und Stummen macht Gott gesund, auch die Blinden und Lahmen, alle Krankheiten. Die Wüste wird fruchtbar, reißende Tiere wird es dort nicht mehr geben, Schmerz und Seufzen sind zu Ende. Diese ganze Aufzählung steckt dahinter, wenn uns der Evangelist Markus von Jesus sagt, er hat alles wohl gemacht. Denn in Jesus Christus ist Gott, der Gott Israels, zu uns gekommen und auch zu unserem Gott geworden. Auch wir können uns freuen, was wir von ihm zu erwarten haben. Die ganze Welt wird neu. Mit diesem Versprechen endet die Wundererzählung aus dem Markus-Evangelium, die uns so seltsam erscheint. Seltsam bleibt sie und muss sie bleiben, eine ganz und gar erstaunliche Geschichte, weil sie nicht nur von dem einen Wunder handelt, das Jesus an den Taubstummen tut, sondern zugleich davon, welche Aussicht sie uns für die Ewigkeit vermittelt. Das wünsche ich uns, dass wir unseren Akku in der Ewigkeit aufladen, um der Gegenwart das zu tun, Reich Gottes zu bauen, in ganz unterschiedlicher Weise. Amen.